Wir feiern 4. Advent, wir haben es im ersten Lied gesungen, wir warten auf Jesus und wir sind im 1. Timotheusbrief unterwegs. Und ja, ich dachte, doch, passt auch zu Advent, denn der 1. Timotheusbrief ist geschrieben von Paulus an Timotheus, und zwar damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also der Timotheusbrief ist dazu da, damit wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, bis Jesus wiederkommt. Also ein Adventsbuch, das 1. Timotheusbuch, Brief. Und wir sind angekommen bei 1. Timotheus Kapitel 5 in unserem fortlaufenden Studium, und zwar bei Vers 17. Und ich lese 1. Timotheus 5, 17 bis zum Ende vom Kapitel, Vers 25. Da schreibt der Paulus, in 1. Timotheus 5, 17: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar, und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Herr Jesus, segne du dein Wort und tu du meinen Mund auf, dein Ruhm zu verkündigen. Amen. Ja, wir hatten das letzte Mal uns über die Witwen Gedanken gemacht. Da hat Paulus geschrieben, wie Timotheus und die Gemeinde in Ephesus mit Witwen umgehen soll. Und heute kommt eine andere Personengruppe dran. Jetzt geht es um die Ältesten, die Leiter in der Gemeinde, die der Gemeinde vorstehen. Und er schreibt hier in Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Also die Ältesten, die der Gemeinde vorstehen, die die Gemeinde leiten, die sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Ich denke, hier geht es nicht irgendwie doppelt zahlenmäßig, sondern einfach besondere Ehre, besondere Anerkennung, besondere Wertschätzung. Und zwar zum einen die vorstehen und vor allem auch die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Eine ganz zentrale, wichtige Sache, der Timotheusbrief, die Lehre ist da ein zentrales Thema. Es geht immer wieder darum, weiß die zurecht, die was Falsches lehren, die irgendwelche Fabeln, die Geschichten, die was Erfundenes, die Nebensächliches lehren. Und dann bleib du bei der richtigen Lehre, lebt so, dass die Lehre nicht irgendwie in schlechten Ruf kommt. Und hier jetzt die Ältesten, die im Wort, in der Verkündigung, in der Unterweisung arbeiten, die sollen besonders geehrt werden. Und dann zitiert Paulus 2 Verse, in Vers 18, da sagt er, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Paulus zitiert hier zum ersten aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 25, 4. Dort wird gesagt, wenn der Ochse trischt, also die Mühle antreibt, dann soll man ihm nicht einen Maulkorb anlegen, sondern man soll zulassen, dass er von dem, was er trischt, von dem Getreide auch was frisst. Also, dass er sich von dem ernährt, für das er arbeitet. Und dann ein zweites Zitat, das Paulus hier bringt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das steht genauso wörtlich im Lukas-Evangelium. Und entweder der Lukas hat es so oft an Paulus erzählt, weil Lukas und Paulus waren ja viel miteinander unterwegs, dass der Paulus das so schon gewusst hat als Wort Gottes, weil Jesus das ja spricht. Oder das Lukas-Evangelium war schon geschrieben, Paulus zitiert aus dem Lukas-Evangelium. Ich gehe davon aus, dass Paulus auch einer von den Ersten war, der es neben dem Lukas mitgelesen hat, weil die so viel miteinander unterwegs waren. Von daher auch hier ein Hinweis, dass das Lukas-Evangelium schon als Schrift, schon als Wort Gottes angesehen wurde zu der Zeit. Aber es geht dem Paulus hier darum, wie gehen wir mit Ältesten um? Und er sagt hier, der Ochse, der trischt, dem soll man das Maul nicht verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das weist darauf hin, dass Älteste, die im Wort dienen, die gut vorstehen, auch für ihren Dienst eine Entlohnung bekommen sollten. Also Paulus sagt hier im Timotheus, die Ältesten in Ephesus, die vorstehen, die dafür sorgen, dass die richtige Verkündigung geschieht, dass die Bibel in der rechten Weise ausgelegt wird, die sollen Unterstützung bekommen. So wie der Ochse, wenn er arbeitet, von dem Getreide isst, in dem er schafft, so soll auch der, der am Wort Gottes dient, davon leben können. Ich denke, das ist ja für manche Gemeinden herausfordernd. Und bei der DMG, meine ich, sei es vor kurzem gewesen, da ist berichtet worden von einer Gemeinde in Afrika, die haben alle selber nichts, um ihre Gemeindeleiter unterstützen. Die sind alle Landwirte. Und dann hat sich die Gemeinde zusammengetan und hat das Feld vom Gemeindeleiter bestellt, sodass er das nicht selber machen musste. Und dadurch war er frei, um Predigt vorzubereiten, um der Gemeinde zu dienen. Ich fand das ein sehr schönes Beispiel. Einfach wie eine Gemeinde auch, die selber nichts hat, nach einem Weg sucht, um ihre Leiter zu unterstützen. Und für uns stellt sich die Frage, wie gehen wir mit unseren Ältesten um? Und ich frage dich ganz direkt, ehrst du unsere Älteste? Wie macht man das? Wie ehrt man Ältesten? Wie bringt man jemand, wie zeigt man jemand Ehre? Das bedeutet Wertschätzung entgegenbringen, Anerkennung, sich bedanken für den Dienst, vielleicht auch mal ein Geschenk der Anerkennung für das, was die Ältesten tun, wenn man jemand ehrt, vielleicht auch unterstützen und vielleicht sollten wir uns auch fragen, ob man die Ältesten hier oder da auch finanziell unterstützen sollte, damit sie sich freinehmen können, um der Gemeinde zu dienen. Einfach so aus dem Text als Anregung. Aber die Frage für uns ist auf alle Fälle, wie gehst du mit den Ältesten um? Ehrst du sie? Wie redest du über sie? Was redest du über sie? Und ich denke, da sind wir alle herausgefordert. Paulus sagt hier ganz klar, die Ältesten, die vorstehen, die die Gemeinde leiten, die im Wort dienen, sollen ganz besonders geehrt und geachtet werden. Und dann macht Paulus weiter und zeigt uns, dass diese Ältesten auch einen ganz besonderen Schutz brauchen, weil sie in besonderer, Herausforderung ausstehen. Und dann lesen wir in Vers 19 bis 21. Da sagt er dem Timotheus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von 2 oder 3 Zeugen. Die, welche sündigenweise zu Recht verallen, damit auch die anderen sich fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Jetzt wird Timotheus angewiesen, wenn es irgendwelche Klagen, Anschuldigungen gegen Älteste gibt, da nur unter bestimmten Bedingungen zuzuhören. Und zwar dann, wenn es 2 oder 3 Zeugen gibt. Wenn irgendeiner kommt zu ihm und sich beschwert über irgendeinen Ältesten, dann soll er sagen, sorry, wo sind die Zeugen? Ich höre dir nicht zu. Wenn nicht 2 oder 3 Zeugen da sind, die das bestätigen können, Ich gebe mich sonst nicht damit ab. Und das ist ein besonderer Schutz für die Ältesten, damit sie nicht irgendwelcher Verleumdung oder sonst einfach bösem Gerede zu Fall kommen. Genau, danke. Denn gerade die Leiter ist schnell die Gefahr, dass irgendjemand was nicht passt, was der macht, und dann bringt er irgendwelche Gerüchte auf. Und deshalb sagt Paulus hier, nur wenn zwei oder drei Zeugen da sind. Und das ist ein altes biblisches Prinzip, schon im Alten Testament, schon zur Zeit von Mose, war immer wieder, nur wenn zwei oder drei Zeugen da sind, dann durfte ein Urteil gefällt werden. Es musste klar bezeugt sein, nicht irgendwo, wenn einer irgendwas nicht passt und er kommt und er erzählt was, er findet was, sondern es muss wirklich stichfest sein. Aber sollte ein Ältester wirklich sündigen, dann sagt Paulus in Vers 20, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Und das Wort sündigen hier, das ist im Griechischen nicht, er sündigt einmal, sondern das ist ein kontinuierliches, fortlaufendes, in einer bestimmten Sünde beständig einfach drin zu leben, weiterzumachen, das vielleicht selber gar nicht zu merken, nicht einzusehen. Und da sagt Paulus, weise ihn zurecht, wenn Zeugen da sind, wenn es offensichtlich ist, dass ein Fehlverhalten da ist und der Älteste das nicht einsieht, dann weise ihn öffentlich zurecht. Und auch hier dieses Wort zurechtweisen hat das Ziel, den Schuldigen zur Umkehr zu führen, damit er seine Sünde bekennt und lässt, und das sollte öffentlich sein, damit auch die anderen gewarnt sind. Öffentlich, ich denke, man kann das hier auf zwei Weisen sehen, entweder öffentlich vor den anderen Ältesten, dass die merken, man kann nicht einfach, oder was wahrscheinlich sogar vor der ganzen Gemeinde, weil wenn es dann auch bekannt wird, an einen Ältester in Sünde verharrt, nicht umkehren will, einfach weitermacht, dann braucht es eine öffentliche Ermahnung, damit alle merken, Sünde wird ernst genommen in der Gemeinde, aber auch, dass der Betroffene zur Umkehr kommt und zurechtkommt. Und dann ermahnt Paulus den Timotheus. Das kommt ein paar Mal im Timotheusbrief, dass Paulus ermahnt, und er sagt zu ihm in Vers 21, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln. Paulus ermahnt und er ruft drei Zeugen dazu, auch hier in seiner Ermahnung bei Timotheus. Er sagt, Gott, der Herr Jesus und die auserwählten Engel, die rufe ich als Zeugen an. Man hat fast den Eindruck, Paulus will Timotheus unter Druck setzen, dass er hier nicht irgendwo was Falsches macht. Und um was geht es? Dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht aus Zuneigung tust. Zum einen, ich denke, es bezieht sich auf beides, das Ehren von Ältesten und auch das Ermahnen und Zurechtweisen. Wir sind so schnell dabei, was nach Sympathie und Antipathie zu tun. Der gefällt mir, deshalb ehre ich ihn, der gefällt mir nicht, deshalb gebe ich ihm einen Tritt. Und Paulus ermahnt Timotheus hier ganz ernstlich, vor allem wenn es um Älteste geht, aber es ist ein grundsätzliches Prinzip, dass man nicht nach Ansehen der Person, dass man nicht Menschen behandelt nach dem, wie sie mir passen oder weil die was sagen, was mir gefällt oder weil der was sagt, was mir nicht gefällt, weil er ja, mich laufen lässt oder weil er mich zur Rechenschaft zieht, sondern Paulus sagt hier zu Timotheus, Gott ist Zeuge, Jesus ist Zeuge und die Engel sind Zeugen, dass du nichts machst, um bei den Menschen gut dazustehen oder weil du jemanden magst oder den anderen nicht magst, sondern ohne Vorurteil, ohne Zuneigung. Und ich glaube, das ist der zentrale Vers in dem Ganzen. Für uns auch. Wie gehen wir miteinander um, mit unseren Ältesten, sonst mit Leitern, unsere Familie, behandeln wir Menschen weil sie mir sympathisch sind, weil es zwischen uns funkt und klickt, mir gut zurechtkommen, oder ohne Vorurteil, ohne Zuneigung. Was machst du, wenn jemand zu dir kommt und über einen Ältesten negativ redet? Ah ja, man fällt mit ein, man lästert mit, oder sagst du, nö, wenn dir da was nicht passt, dann bring einen Zeuge mit. Und die Bibel sagt auch ganz klar, zuerst zu der Person gehen und dann zu den anderen Ältesten gehen. Und wenn wirklich was dran ist, wenn wirklich jemand in Sünde andauernd, anhaltend lebt, dann braucht es Konsequenz. Wie sieht es bei uns aus? Wie gehen wir um miteinander? Auch sonst mit anderen Geschwistern in der Gemeinde, andere Menschen, der Chef in der Firma. Man ist so schnell dabei, man hört sich irgendwas an, irgendwelchen Tratsch, irgendwelches schlechte Gerede, ohne dass Zeugen dabei sind, ohne zu prüfen, ist es wirklich echt. Vielleicht lässt man sich mit reinziehen in negatives Gerede. Und Paulus warnt uns hier. Er ruft Gott und Jesus und die Engel zu Zeugen und sagt, wenn du irgendwas machst aus falscher Motivation, du solltest das nicht tun. Das ist nicht gut. Und dann fährt Paulus fort und sagt, gibt dem Timotheus 4 Anweisungen. Zum einen, leg die Hände niemand schnell auf. Dann als zweites, mach dich nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahr dich selbst rein und dann trink etwas Wein für deine Gesundheit. Und das ist hier ab Vers 22. Ich lese die Verse nochmal, da heißt, die Hände lege niemand schnell auf. Mach dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Er fängt an, die Hände lege niemand schnell auf. Hände auflegen, das wurde in biblischer Zeit für verschiedene Dinge gebraucht. Zum einen wurde dem Opfertier die Hände aufgelegt, von dem der opfert, symbolisch, um die Sünde vom Opfernden auf das Tier zu übertragen. Und so stirbt das Tier oder wird bestraft anstelle vom Sünder. Ein weiteres ist, es wurden die Hände, das ganze Volk hat symbolisch dem Stamm Levi die Hände aufgelegt, als die Leviten ihren Levitendienst übernommen haben an der Stiftshütte, am Tempel. Also, die wurden eingesetzt zum Dienst durch das Handauflegen. Und dann bei Mose. Der Mose, er hat dem Josua die Hände aufgelegt, als Josua als Nachfolger von Mose eingesetzt wurde. Und dann lesen wir im Neuen Testament bei den Diakonen in Apostelgeschichte 7. Ihnen wurden die Hände aufgelegt, es wurde für sie gebetet und so wurden sie zu ihrem Dienst eingesetzt. Und dann beim Timotheus wird auch geschrieben, dass der Paulus und die Ältesten dem Timotheus die Hände aufgelegt haben, um ihn auszurüsten für eine bestimmte Aufgabe. Also Handauflegung ist meistens die Einsetzung zum Dienst, zu einer Aufgabe. Und so sagt Paulus hier zum Timotheus, die Hände lege niemand schnell auf. Das heißt also, setzt niemand vorschnell für einen Dienst ein. Und hier im Kontext wahrscheinlich vor allem auch den Dienst als Ältesten. Er warnt also Timotheus, gib nicht den Druck stand, schnell jemand zum Ältesten oder zum Leiter oder sonst für eine Aufgabe einzusetzen, nur weil Not am Mann ist. Und er fährt dann weiter, mach dich nicht fremder Sünden teilhaftig. Ich denke, das hängt ein Stück auch zusammen. Wie macht man sich fremder Sünden teilhaftig? Im Alten Testament, in 3. Mose 19, da heißt, man soll den anderen nicht hassen, sondern soll ihn ernstlich zurechtweisen, damit man nicht seiner Schuld teilhaftig wird. Also wenn jemand sündigt und man ihn nicht zurechtweist, dann macht man sich der Sünde teilhaftig. Wir sehen da schon wieder die Verbindung auch oben. Wenn jemand wirklich in Sünde fällt, dann braucht es Konsequenzen, Ermahnung. Ansonsten wird man mitschuldig. Wenn man jemand, der Sünde lebt, drin weitermacht, man macht sich teilhaftig. Im Kontext könnte man es auch so sehen, dass Paulus vielleicht meint, wenn du jemand einsetzt zum Dienst, ohne dass du ihn kennst, ohne dass du weißt, wer es ist, und der dann in seinem Dienst sündigt, dann machst du dich dessen teilhaftig. Das wird auch zum Teil so als Auslegung gesehen. Auf alle Fälle die Warnung, wenn jemand sündigt, mach nicht mit, deck's nicht zu. Wenn es wirklich so ist, deck's auf. Immer mit dem Ziel, die betreffende Person zur Umkehr zu bringen. Das ist immer das ganze Neue Testament. Das Ziel ist nicht Bestrafung um der Bestrafung willen oder jemand bloßstellen, sondern wenn jemand in der Sünde verharrt, es nicht einzieht, dann in die Öffentlichkeit bringen, zuerst im kleineren Kreis und dann im größeren, damit die Person zurechtkommt, dass sie wieder ein Segen ist, wieder brauchbar ist im Dienst für Jesus. Und dann das Dritte hier, was Paulus an Timotheus sagt, auch nochmal in Vers 22, bewahre dich selbst rein. Eigentlich schon fast logisch, wenn Timotheus selber in Sünde lebt, wenn er sich selber nicht reinhält, wie will er das obere ausführen? Wie will er selber das umsetzen, was er selber nicht lebt? Von daher, er soll sich selber reinhalten, er soll ein Vorbild sein, kommt auch schon weiter vorne im 1. Timotheusbrief, was heißt, sei ein Vorbild für die anderen. Und dann was ganz Praktisches in Vers 23, eine weitere Ermahnung, trink nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Vielleicht hat der Timotheus den Epheserbrief gelesen, er ist ja in Ephesus, und da warnt Paulus die Epheser, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Und der Timotheus hat es vielleicht ganz ernst genommen und hat gesagt, dann trinke ich am liebsten gar nichts, das ist das Sicherste. Vielleicht hat er auch das Alte Testament gelesen, wo den Priestern gesagt wird, wenn sie im Dienst sind, wenn sie in die Stiftshütte gehen, dürfen sie kein berauschendes Getränk trinken. Oder er hat die Sprüche gelesen, wo der König Lemuel seinem Sohn sagt, berauschendes Getränk ist nichts für Königssöhne. Es ist nicht für die, die in einer leidenden Position sind. Denn wenn man berauscht ist, dann trifft man unweise Entscheidungen. Ich weiß es nicht, was die Ursache war beim Timotheus, dass er gar keinen Wein getrunken hat. Aber Paulus sagt, das Wasser tut dir nicht gut. Du bist, hast Magenprobleme, bist immer wieder schwach. Dir ist unwohl, trink ein bisschen Wein für deine Gesundheit. Damals gab es noch keine Vitamintabletten oder sonstige Sachen. Und so sagt Paulus, nimm Medizin, damit es dir ein bisschen besser geht. Sorg für deinen Körper, nimm das, was ihm gut tut. Und dann fährt Paulus noch fort und bringt nochmal zwei Themen. Zum einen die Sünde und dann die guten Werke in Vers 24 und 25. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Ja, die Sünden von manchen Menschen, die sind offenbar, die leben ihre Sünde so öffentlich, dass es jeder sieht und weiß, was er treibt, was er macht. Aber manches geschieht auch im Verborgenen. Unsichtbar, heimlich, in der Nacht. Mancher Diebstahl wird nicht aufgedeckt, zumindest nicht gleich. Keiner beobachtet es. Und so sagt Paulus hier, es gibt Menschen, bei denen ist das Fehlverhalten direkt sichtbar. Und es geht vorher ins Gericht, also das ist so offen, da muss der Richter gar nicht mehr nachforschen. Das ist schon klar. Und bei den anderen, da braucht es eine Prüfung, da braucht es eine Untersuchung und dann wird es offenbar. Dann kommt es raus. Und dann sagt er in Vers 25, das Gleiche gilt auch für die guten Werke. Die sind allen offenbar und sollte ein gutes Werk nicht sichtbar sein, auch das wird eines Tages ans Tageslicht kommen. Wir können ganz klar sagen, entweder hier in dieser Welt oder vor Gottes Gerichtsthron, da kommt auf alle Fälle alles ans Licht. Aber ich denke hier, es könnte auch ein Zusammenhang nochmal sein mit Ältesten, mit Leiter, aber auch mit jedem von uns. Manches ist sichtbar von vornherein, manches kommt erst mit der Zeit raus, manches wird erst nach längerer Beobachtung sichtbar, aber nichts bleibt im Verborgenen. Und wenn wir denken, wir könnten irgendwas heimlich tun, es kommt alles raus. Es bleibt nichts heimlich. Das gilt für die Leiter, das gilt für jeden anderen in der Gemeinde. Zum einen kommt Jesus wieder, das haben wir heute gesungen, das haben wir heute betrachtet, darauf warten wir. Und bei ihm ist eh alles offenbar, er weiß es sowieso und vor ihm wollen wir ja sowieso nichts verbergen und deshalb wollen wir so leben, dass wir nichts verstecken müssen. Keine Sünde tun, die man verstecken muss. Und wenn die guten Werke, die wir tun, nicht sichtbar sind, wenn es niemand sieht, Jesus sieht es und eines Tages wird es auch da dafür den gerechten Lohn geben. Paulus fordert uns heraus, nicht nur den Timotheus, sondern uns alle ein Vorbild zu sein. In unserem Leben, in unserem Dienst, wie groß oder kleiner ist, er fordert uns auf, die Ältesten zu achten, ohne Vorurteil, ohne Ansehen der Person, egal welcher Ältester es ist. Und das Gleiche gilt auch für unseren Umgang mit allen anderen Menschen, ohne Vorurteil, ohne Sympathie oder Antipathie, mit Menschen umzugehen. Den sündigt, der sündigt, zurechtweisen, die anderen ermutigen und ehren. Und wenn wir so leben als Gemeinde, dann können wir fröhlich darauf warten, dass Jesus heute Mittag kommt oder morgen kommt, vielleicht noch vor Weihnachten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch den Timotheusbrief Anweisungen gegeben hast, wie man sich in deiner Gemeinde verhält, wie wir miteinander umgehen. Herr, das ist genau gegensätzlich zu dem, wie die Welt lebt. Und wir möchten da ganz bewusst einen Gegenpol setzen. Herr, uns von deinem Geist bestimmen lassen. Herr, dass wir nicht mit Sympathie und Antipathie, sondern nach deinem Wort miteinander umgehen. Herr, wir danken dir, dass du Älteste in unserer Gemeinde geschenkt hast, die du berufen hast, die bereit waren, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir bitten dich, dass du ihnen Freudigkeit schenkst zu ihrem Dienst, dass du ihnen Motivation schenkst. Herr, dass du sie aber auch bewahrst vor Fehltritte, vor Sünde, vor Fehler. Herr, und hilf du uns, sie zu unterstützen, sie zu ermutigen, sie zu begleiten. Und danke, dass du auch mit uns gehst jetzt in die letzten Tage vor Weihnachten. Weißt, dass es für viele von uns noch turbulente Tage sind. Und hilf uns da drin, uns dran zu denken, dass du wiederkommst. Vielleicht schon heute oder morgen. Amen.